Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret, spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Stefan Bösner und
Maximilian Philipp.
Ja, guten Morgen, Max. Ich bin gespannt, was du heute mitgebracht hast
an Fällen. Ja, guten Morgen, Stefan. Ich habe dir diesmal einen männlichen Patienten mitgebracht, Mitte 50. Da war ich noch etwas jünger in der Weiterbildung und in meiner vorherigen Praxis. Der kam zu mir und sagte, Mensch, ich habe in letzter Zeit immer mal wieder Bauchschmerzen und die letzten zwei Tage habe ich mich auch nach dem Essen zweimal erbrochen und genau, da fühle ich mich nicht so gut mit und können Sie mir helfen, was habe ich denn?
Ja,
ich kannte ihn nicht.
Ja, genau. Also Bauchschmerzen ist jetzt nochmal das ganze Abdomen. Also ich.
Es war eher Oberbauch, da können wir es schon, drauf erstmal reduzieren.
Ja. Gut. Jo, ich meine, also ich gehe bei Bauchschmerzen, bei den Leitsymptomen doch immer am liebsten so topologisch, anatomisch vor, dass ich mir einfach die Organe drunter vorstelle.
Ja.
Und das kann man ja dann kombinieren, das jeweilige Organ mit der Zusatzangabe erbrechen. Also fangen wir einfach mal beim Magen an. Natürlich kann eine Gastritis, eine heftige oder auch ein Magengeschwür kann Erbrechen machen, auch plus minus eben auch Blutbeimengung, das müsste man dann noch erfragen.
Ne, waren keine dabei in dem Fall?
War, ne, das wäre ein Red Flag Syndrom, was man abklappern muss. Dann würde ich mich weiter im Oberbauch nach rechts vorarbeiten zu Leber und Galle, also da auch eine Gallenkoliken oder auch eine Cholezystitis können auch mit Übelkeit und Erbrechen einhergehen. Das wäre eine plausible Differentialdiagnose. Hepatitis eher nicht. Also da wäre Erbrechen kein typisches Leitsymptom.
Genau, er hatte auch die anderen Hepatitis-Symptome jetzt nicht. Ja, er hat nicht von Ikterus berichtet oder von bierbraunen Urin oder ähnlichem.
Genau, das wär nachrangig. Wobei man die ja, also muss man ja nicht haben, aber also da wäre mehr so ein Unwohlsein verbunden. Es ist auch mehr dann eher so ein dumpfer. Wird oft gar nicht so als Schmerz wahrgenommen, eher als Druck im Oberbauch, also nicht so dramatisch. Die andere Seite jetzt, Milzregion hat damit eigentlich nichts zu tun. Die Milz kann man kaum für irgendwas verantwortlich machen.
Okay.
Und dann aber natürlich dazwischen gibt es eben auch noch Darm. Natürlich, sagen wir mal, für Erbrechen, das wäre jetzt epidemiologisch deutlich seltener, aber kann sie natürlich auch jegliche Form eines Ilius haben.
Ja.
Wenn da Erbrechen relativ schnell auftritt, dann wäre das...
Also Stuhlgang hat er ja noch regelmäßig.
Ja, genau, beim Dünndarm-Ilius, da kann man trotzdem noch Stuhlgang haben, wenn sich der Dickdarm entleert.
Das ist natürlich
die Stuhlpassage kann ja bis zu einer Woche dauern. Wäre kein Widerspruch, aber das ist, wie gesagt, auch eher unwahrscheinlich. Und dann kann man natürlich auch nochmal an übergeordnete Dinge denken, jetzt gar nicht topologisch an Organe gebunden. Das kann natürlich beim sehr starken generalisierten Infekt auch mal Übelkeit und Erbrechen dabei haben. Du kannst Erbrechen haben bei Stoffwechselstörungen, Ketoazidose zum Beispiel, Manifestationen
von Diabetes. Hast du natürlich vollkommen recht.
Also
ne?
Zumindest auf der Ebene auch wieder epidemiologisch gesehen seltener, aber auch noch möglich.
Ja.
Das wären erstmal so meine ersten Gedanken. Es gibt sicherlich noch viel mehr Differentialdiagnosen, aber das ist so das Erste, was mir mal einfällt.
Also so wie der vor mir saß, wirkte der erstmal auf einen Infekt, ne? So irgendwie eine Verstimmung vom Magen. Also dann macht man ja die typische Anamnese, dass man mal so fragt, wie ernährt er sich eigentlich? Ja. War er auswärts essen? War er auf einer Reise?
Ja.
Er sagte mir, na gut, er hat halt Pizza gegessen, eine Tiefkühlpizza. Mhm. Da habe ich mich schon mal gewundert, wenn ich Bauchschmerzen habe und schon einmal gebrochen habe, dann probiere ich es am nächsten Tag nicht mit einer Tiefkühlpizza.
Ach so, das hat er nachdem er das...
Ja. Der war eher robust. Der Bauch in dem Moment, wo ich ihn untersucht habe, war eher unspezifisch, ein bisschen, also ganz wenig Druckschmerz im Oberbauch. Mhm. Aber sonst war ich Darmgeräusche regelhaft. Dem ging es eigentlich nicht schlecht und ich habe das jetzt mal für mich in dem Moment einfach mal unter Infektgeschehen und abwartendes Offenhalten abgehakt. Gar nicht so tief reingedacht, wie du jetzt gedacht hast. Du hast da deutlich mehr Differentialdiagnosen schon mitgedacht. Für mich war das eigentlich jetzt erstmal relativ kurz.
Ja, das ist auch okay. Also ich meine, man darf die Differentialdiagnosen ja mitdenken. Du musst ja nicht gleich hinterhergehen. Du kannst
das
unter Leitsymptom, also Dyspepsie zum Beispiel, abhaken.
Oder
Infekt. Ich meine, da man mal bei einer richtigen Gastroenteritis möchte ich immer noch Stuhlgangsveränderungen dabei haben, wobei die nicht gleich kommen müssen. Also dass der Stuhl zumindest weicher geworden ist,
richtig,
eigentlich Durchfall, sonst gilt die Diagnose nicht. Und Nochmal, weil du Nahrungsmittel angesprochen hast, das hatte ich vorhin nicht dezidiert erwähnt, das ist natürlich eine wichtige Differentialdiagnose, kann man in der Regel aber dann doch ganz gut rausarbeiten, wenn es mit irgendwelchen Mahlzeiten zusammenhängt, einfach von dem Zeitfaktor. Ne? Ja. Eine Intoxikation hast du ja wirklich nur ein Zeitfenster von ein paar Stunden, zwei, drei, vier Stunden, dass die Leute dann zu erbrechen anfangen. Oft sind auch andere Leute betroffen, außer jemand hat das alleine gegessen. Und natürlich können auch Nahrungsmittel einfach Keime oder so tragen, das dauert aber dann länger, da brauchst du anderthalb Tage bis da.
Okay. Jetzt, wenn ich mal fragen darf, du bist ja von deiner Logik her, hast du dich jetzt ja so ein bisschen anatomisch, sag ich mal, orientiert. Mhm. Es ist ja schon immer so, dass bei uns auch erstmal die Schublade aufgeht, haben wir hier einen gefährlich abwendbaren Verlauf vor uns oder nicht? Was wären denn, also der schreit ja nicht danach, ich glaube, da sind wir uns einig. Ne? Aber was wären denn gefährlich abwendbare Verläufe, abdominell, die du jetzt im Hinterkopf haben könntest?
Na gut, ein paar habe ich ja schon genannt. Also das eine, da hast du ja auch danach gefragt, wäre die Hämatemesis, eine obere GI-Blutung. Sehr gut, das muss sofort endoskopiert werden, das wäre ein abwendbarer gefährlicher Verlauf. Hochsitzender Dünndarm-Ileus auch, wäre auch ein abwendbar gefährlicher Verlauf, den ich ja so jetzt erstmal, wenn das im Entstehen ist, nicht so gut abgrenzen kann, aber dann müsste ich halt dem Patienten entsprechende, das nennen wir Sicherheitsnetze ausspannen, entsprechende Anweisung mitgeben. Das heißt, wenn ihr Erbrechen anhält, kommen sie unbedingt wieder oder gehen sie gleich in die Klinik. Ja. Cholezystitis, eine akute, wäre ein abwendbar gefährlicher Verlauf. Die Gallenkolik zu weniger, ich meine, die tut weh.
Ja, das hat er ja auch gar nicht so berichtet.
Hat er auch nicht gesagt.
Sie haben ja schon eine relativ typische Klinik, würde ich jetzt mal
meistens sagen. Also muss bei den Schmerzen ja auf jeden Fall klar abgrenzen, ist das ein Dauerschmerz oder ein kolikartiger Schmerz, also ein Hohlorgan betroffen oder nicht, das sollte man. Was sind noch abwendbare gefährliche Verläufe? Na gut, ich meine, jetzt haben wir mal ein ketoazidotisches Koma, das sich entwickelt, wäre auch ein abwendbarer gefährlicher Verlauf, auf jeden Fall. Wobei das jetzt in dem Alter ja total unwahrscheinlich ist. Es wäre die Erstmanifestation von Typ 1 Diabetes. Ja. Es gibt Late-Onset Typ 1 Diabetes, aber die tun sich in der Regel anders präsentieren. Okay. Das ist eher bei Kindern und Jugendlichen. Und eine Sache würde mir noch einfallen, weil ich jetzt einen ähnlichen Fall gerade hatte, der zumindest so begonnen hat, wo sich der Schmerz aber dann noch verlagert hat und die Patientin hat mich gerade gestern im Krankenhaus angerufen, die ist am Blinddarm operiert worden.
Oh, ja, stimmt.
Ja, was jetzt, als ich sie gesehen hatte, ich habe das alles sogar getestet und sie drüber aufgeklärt, also von muss ich auch immer kritisch fragen, habe ich da was übersehen, aber habe das als eine mögliche Verlaufsvariante ihr erklärt, die dann auch so eingetreten ist, aber erst 4-5 Tage später, dass sich der Schmerz verlagert hat,
im rechten
Unterbauch.
Steht ja immer mal wieder in Läubiger, ne?
Und sie ist auch folgerichtig in die Klinik gegangen und da war dann, also Blinddarm Gott sei Dank noch nicht geplatzt, aber hat auch schon einen Abszess entwickelt.
Gut, ich meine,
das wäre auch ein abwendbar gefährlicher Verlauf.
Ja. Die Divertikulitis haben wir, glaube ich, noch, wenn es jetzt Lokalisierung halt weit weg ist, wenn wir jetzt schon sagen. Und dann die Pankreatitis würde ich noch
Stimmt, du hast recht, das hatte ich jetzt übersehen, Pankreatitis auf jeden Fall. Also eine gute Pankreatitis, wobei das dann schon in der Regel sehr dramatische Schmerzen eigentlich sind. Pankreas tut wirklich weh, aber das,
Jetzt kommt der nochmal wieder, ne? Dem ging es nicht, also AU für 2 Tage, Schonkost, ging nicht besser, das ging nicht besser. Und dann trifft er auf meinen damaligen Chef.
Ja.
Mein damaliger Chef ist ein Dudesfreund von ihm. Sie kennen sich von dem Rettungswagen. Er der Patient, Rettungssanitäter, er kleiner Auszubildender damals noch.
Ja.
Und der Chef berichtete mir später, du, Max, das konntest du nicht wissen, also der ist völlig indolent. Also ne, das ist so einer, der underreported. Also der wird immer bagatellisieren und der will nicht krank sein und der glaubt auch nicht an eine Erkrankung. Und deswegen, ich habe klinisch auch nichts gesehen, habe ich dem aber mal Blut abgenommen.
Okay.
Einfach, weil ich weiß, ne, ich kann dem nicht ganz trauen, was der mir so erzählt. Ne?
Und das hattest du nicht, wenn man das kurz einschieben darf.
Genau.
Ganz interessant, Schwellen. Ne? Wir haben Schwellen, weil wir Dingen weiter nachgehen, in der Diagnostik, in der Therapie.
Sehr gut.
Und Patienten haben auch Schwellen, in Anspruchnahme Schwellen.
Ja,
und es gibt eben die Leute, die nur mit dem Kopf unterm Arm kommen, das weißt du aber nur halt im Verlauf.
Korrekt. Ich hatte es aber komischerweise, und das wird ja auch immer wieder mal in den Podcast diskutiert, auch hier im Bauchgefühl. Also ich hatte schon das Gefühl, das ist eher so der Typ Mann, der geht mit dem Kopf unterm Arm in die Praxis und nicht der täglich auf der Matte steht.
Ja, aber dein Bauchgefühl war aber doch auch gleichzeitig, es ist trotzdem wahrscheinlich erstmal nichts Gravierendes.
So, und das ist doch manchmal ein Konflikt, oder?
Ja, ist es ja.
Ja, genau. Weil ich mir gesagt habe, objektiv klinisch sehe ich hier nicht viel, aber dieser Mensch ist mir irgendwie, ich war mir nicht ganz, ich bin nicht
mit großer Überzeugung. Wahrscheinlich hat er jetzt eine Lipase von 2000 gehabt, nachdem er den
Chef abgenommen hat. Nein, er hatte Leukos unterm Dach und CRP unterm Dach.
Also deutlich erhöht.
Alles erhöht, ich weiß nicht mehr die Werte, ne? Aber es war, der wollte ihn sofort einweisen.
Okay.
Der Patient weigerte sich.
Oh.
Ja. Und jetzt, was in der Anamnese aber noch deutlicher wurde, die Schmerzen kamen immer nach dem Essen.
Okay.
Haben wir einen gefährlich abwendbaren Verlauf vergessen?
Naja.
In unserer Liste, den man typischerweise auch gerne mal vergisst.
Das muss ich selber noch überlegen. Also mit Essen gibt ja schon so eine Verbindung mit Makel, mit Magen-Ulkus. Also er könnte natürlich einen Ulkus-Durchbruch haben.
Sehr gut.
Ich meine, da hätte er extrem hohe Entzündungswerte und ein Ulkus ist zumindest mehr mit den Mahlzeiten assoziiert. Aber wenn du jetzt sagst, nach dem Essen.
Es dauert ein bisschen, es ist nicht sofort. Also es ist nicht, es ist eher so schon im Bereich der 2-3 Stunden.
Würde halt erst später dann entsprechend auch Enzyme ab, sondern also dass da irgendeine massive Cholezystitis im Raum stand.
Massiver Raucher und schlechter Lebensgewohnheit.
Ah, okay, jetzt kommt noch, gut. Angina abdominalis. Ja,
vergisst also man das gerne, eher, ne?
Nee, hattest du auch recht, hatte ich nicht in meinem ersten Dropdown-Menü, weil auch selten,
seltene
Diagnose.
Ja.
Wobei ich jetzt am Überlegen bin, warum. Genau, da muss es schon letztendlich zum Verschluss und eine Nekrose gekommen sein, sonst kannst du das jetzt nicht bei einer normalen Angina abdominalis, das hast du gar keinen erhöhten Entzündungswert.
Korrekt.
Da muss damals gestorben sein.
Genau, das war nämlich der Fall.
Der war
im Prinzip durch das Fenster durchgegangen und wirklich, der hat sich auch weiter geweigert, ins Krankenhaus zu gehen und der hat den Fall nicht überlebt.
Oh.
Ja.
Oh, das ist aber dramatisch.
Das ist absolut dramatisch
gewesen.
Und dein
Chef wollte ihn auch wirklich
konkret
einweisen.
Korrekt. Der hatte schon im Krankenhaus alles klar gemacht. Bei den Chirurgen hatte sogar auch wieder jemand angerufen, den er kennt.
Ja, okay.
Den auch wiederum den Rettungsfahrer kennt, weil er den so gut kannte, dass er gesagt hat, du musst jetzt fahren.
Ja.
Und hat ihm alles gebracht, ist zu ihm nach Hause gefahren. Ja. Du musst jetzt fahren.
Ja. Und nicht gemacht.
Hat er nicht gemacht.
Ups, das war wirklich dramatisch.
Also es war, hatte mir nochmal so ein bisschen Demut gegeben, dass halt abdominelle Beschwerden eine komplizierte Sache sind. Ich habe das jetzt in der Vorlesung mal vorbereitet, gehabt für die Studierenden und auch wieder gesehen. Die Wahrscheinlichkeit, also unsere Fehlerrate bei unseren Erstverdachten im Bauch ist unheimlich hoch. Es ist unheimlich schwierig, klinisch sicher zu sagen, was nachher wirklich vorliegt. Und jetzt für den Fall war für mich halt einfach nochmal die Quintessenz. Ich sehe nicht, dass wir jetzt als Praxis einen Fehler gemacht haben, aber ich hätte halt doch ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl hören müssen, dass ich auf der einen Seite einen blanden Patienten vor mir habe, auf der anderen Seite aber das Gefühl habe, es passt hier was nicht. Ne? Also, und dass man da sich halt dann auch mal vielleicht, auch wenn es erstmal nicht so aussieht, dann tiefer reinkniet und die Anamnese erweitert, genauer nachfragt. Ne? Und den Patienten auch schauen.
Ich finde das ein sehr gutes Thema. Also mir geht das auch selber so, weil ich jetzt wirklich schon auch lange berufstätig bin, aber ich mache ja auch ab und an noch Notdienst, also Bauchschmerzen im Notdienst.
Ja.
Da bin ich selber immer angespannt, wenn ich hinfahre, weil ich auch weiß, um diese hohe Fehlerrate in der Praxis fühle ich mich ein bisschen sicherer, einfach mit Ultraschall, und weil wir auch CRP als Point-of-Care-Test haben.
Das haben wir
nicht, aber großzügige Einsätze. Du aber selbst dann, also da habe ich auch von meinem internistischen Kollegen noch gelernt, wir diskutieren auch oft so Fälle und er ist wirklich ein großer Fan. Der macht das noch direktiver, der sagt nicht nur, ich sage ja oft, wenn es jetzt besser wird und nicht schlimmer wird, dann ist okay, aber wenn der Schmerz bleibt oder schlimmer wird, dann kommen sie auf jeden Fall nochmal wieder.
Genau.
Ich lasse ein bisschen Patienten offen. Nee, er ist noch
direktiver. Er bestellt alle ein.
Ja, das habe ich häufig auch von ihm. Wir sind ja nicht alle jeden Tag zur gleichen Zeit in der Praxis. Und er sagt, wenn ich da irgendein Fragezeichen habe, dann kommen sie am nächsten Tag nochmal zur klinischen Beurteilung. Und dann hat er gesagt, eventuell mache ich nochmal einen Ultraschall.
Okay.
Und vielleicht sieht man dann die Sachen. Und das möchte ich mir so als Learning Point, und da hilft mir auch dein Fall nochmal, oder der, den ich jetzt gerade eben erlebt habe, möchte mir einfach nochmal so mitnehmen, da sogar noch großzügiger zu sein. Ich meine, das ist
schwierig,
auch weil bei unserer Praxis brummt natürlich auch für Patienten, die muss dann immer ohne Termin einbestellen. Aber es ist jetzt nicht nur aus juristischen Gründen, aber einfach weil man weiß, das ist einfach so mit einer falschen Einschätzung behaftet.
Ja, genau.
Das Leitsymptom Bauchschmerz.
Genau, und das ist, war da auch mein Learning draus, und aber auch patientenabhängig natürlich. Ne? Jetzt eine Patientin, die sehr ängstlich ist, sich immer wieder vorstellt, schon dreimal, und das ist dreimal da war, und es ist eher eine chronische Geschichte, und dann kann man vielleicht da großzügiger sein. Aber ältere Patienten und Patienten, wo man das Gefühl hat, die nehmen das hier gerade auf die leichte Schulter, dann eher doch nochmal aktiv, proaktiv einzubestellen. Und was ich halt auch da deutlich umfangreicher mache, ist halt die Red Flags auch nochmal klar zu benennen und welche Handlungsanweisung ist und dann vielleicht auch in dem Fall halt mal eine Einweisung und einen Transportschein schon mal mitgeben, um einfach durch das Papier zu zeigen, so Leute, ich bin hier nicht so sicher wie sonst, wo ich sage, naja gut, rufen Sie doch nochmal an, wenn das ist. Ne? Um so Fälle vielleicht wenigstens so ein Zwischending zu haben zwischen, Sie müssen morgen um 8 Uhr bitte nochmal wiederkommen für den zweiten Ultraschall, was ja eher sehr, sehr sicherheitslastig ist, während, aber hier sehen Sie, ne, wenn was ist, dann aber bitte übers Wochenende fahren Sie in die Klinik, bevor wir was verpassen.
Das
ist ein guter Punkt,
das wollte ich gerade final auch noch bemerken mit der Einweisung und das ist dann schon so auch, ich meine, auch wir müssen uns natürlich auch absichern. Ich bin ja regelmäßig auch als Gutachter in Gerichtsprozessen und merkt auch immer wieder, welcher Anspruch bei uns an die Dokumentation gesetzt wird, den wir im Zweifelsfall nie halten können, wenn wir mal ehrlich sind, weil wir können nicht alles dokumentieren, was wir sagen. Ich schreibe dann rein über Red Flags aufgeklärt, das habe ich jetzt auch bei meiner Patientin reingeschrieben, aber da könnte natürlich ein Gutachter sagen, bitteschön, worüber haben wir da geredet? Aber willst du das alles reinschreiben?
Nein, das geht gar nicht und ich habe es für mich so gelöst, ich schreibe immer Red Flags in Klammern und dann sage ich zwei Beispiele. Also die für den Fall wichtig ist. Zum Beispiel in dem Fall jetzt zum Beispiel Teerstuhl. Aber ich bin da sehr gebranntes Kind, auch aus anderen Erfahrungen aus der Klinik, wo ich einen Patienten klar übergeben habe, der wurde dann nachher auch nicht nachkontrolliert. Und meine gute Dokumentation hat mich aus dem Fall gerettet. Ne?
Ja, genau.
Und das ist, irgendwie ist es auch jurisdiziabel und es ist aber im Alltag einfach nicht zu leisten, wenn man dann seine ganze Morgendokumentation, ich weiß nicht, wie du es hältst, ob du live dokumentieren kannst alles, also jeden Patienten gleich dokumentierst oder ob du kumulativ dokumentierst, das ist ja manchmal... Manchmal schaffe ich das nicht, wenn ich alleine bin. Und auch Hausbesuche. Ne? Es ist ja dann auch manchmal, fährst du nicht nochmal zurück in die Praxis, wenn du das auf dem Nachhauseweg erledigst und so. Muss man wirklich aufpassen. Ne? Aber das war halt wirklich, sag ich mal, das war jetzt hier mal ein extremerer Fall. Mhm. Und eben dieses Leitsymptom, das sage ich auch in der Vorlesung. Es ist ein schwieriges, es ist zwar selten, aber es ist eine Red Flag, an die man bei dem Patienten eigentlich prototypisch hätte denken können. Also postprandial, Nikotin, Cholesterin hätte ich auch sehen können in der Laborabnahme vorher, ne, da war es schon Thema gewesen, ob er nicht ein Statin kriegt, war auch kardial vorbelastet. Also der hat ein bisschen danach geschrien und ich habe nicht dran gedacht.
Danke für den lehrreichen Fall, Max.
Dann Stefan, immer gern.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.